letzte Buch der Heiligen Schrift durch die Offenbarung. Und wir sind angelangt in Offenbarung Kapitel 14. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zur Offenbarung Kapitel 14. Ich lese uns die Verse 6 bis 13. Offenbarung Kapitel 14, die Verse 6 bis 13. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qualen steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir wollen dir alle Ehre geben. Wir haben unter der Woche so viele Stimmen gehört, so viele Nachrichten, so viele Meinungen. Wir haben uns jetzt versammelt, um auf dein Wort zu hören. Schenke uns Einsicht, dass wir dein Wort verstehen, so wie du es gemeint hast. Und stärke uns, dass wir ausharren, deine Gebote halten und den Glauben Jesu bewahren. Das bitten wir, Herr, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Alle, die letzten Sonntag schon hier waren, erinnern sich sicherlich daran, was wir gesehen haben am Anfang dieses Kapitels 14. Wir durften sozusagen einen Blick in den Himmel werfen, auf den Berg Gottes, wo Jesus Christus steht. Und er steht gemeinsam mit denen, die ihm treu geblieben sind. Wir haben Jesus Christus gesehen im Himmel mit denen, die sich rein bewahrt haben in dieser Welt. Das heißt, die nicht abgefallen sind vom Glauben, sondern Jesus treu nachfolgten, wohin er auch ging. Sie sind angekommen in der Herrlichkeit, da wo Jesus ist. Und wir haben gelesen, wie sie Jesus mit größter Freude besingen und ihn preisen. Wir haben die gesehen, die treu geblieben sind, bis in den Tod. Obwohl sie, das haben wir in Kapitel 13 gesehen, obwohl sie bedroht worden sind, obwohl die Verfolgung groß war, obwohl die Verführung in dieser Welt groß war. Und ich sage euch, jeder, der ein wahrer Gläubiger ist und liest von diesen treuen Menschen, die da bei Jesus sind, in der Herrlichkeit, jeder, der das liest und wirklich gläubig ist, möchte sein wie sie. Möchte Christus auch treu folgen und alle Ehre geben, sich rein bewahren und Glauben bewahren. Darum, nachdem wir nun diese Treuen gesehen haben im Himmel bei Jesus, sollst du heute Abend ermutigt werden, ebenso treu zu sein. Und darum wird uns gleich nach dieser Schau der Treuen im Himmel, werden uns vier Ermahnungen gegeben oder vier Ermutigungen, treu zu sein. Diese Dinge, die wir jetzt sehen werden, sind allesamt Ermutigungen, treu zu bleiben. Wenn ihr einmal in Vers 12 schaut, heißt es hier, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Was du nun hörst, soll dir helfen, auszuharren, dran zu bleiben. Vier Botschaften, die eine Einheit bilden, die dich ermutigen und ermahnen sollen, treu zu sein in dieser Welt. Worum geht es heute in dieser Predigt? Es ist ein Aufruf zur Treue gegenüber Jesus. Lasst uns hören, was diese vier Botschaften sind. Die erste Botschaft aus dem Himmel, ab Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Ein Engel fliegt weit oben am Himmel, wörtlich am höchsten Punkt, im Zenit des Himmels, am höchsten Punkt. Das heißt, dieser Engel hat eine Botschaft, die alle erreichen soll. Sein Ruf soll von allen vernommen werden. Er spricht auch mit lauter Stimme. Das bedeutet, diesen Ruf kann niemand überhören. Er übertönt alle anderen. Diese Botschaft soll unbedingt ankommen. Bei allen, die auf Erden wohnen, bei jeder Nation, bei jedem Stamm, jeder Sprachgruppe, jedem Volk. Alle sollen es hören. Offensichtlich geht es um eine wichtige Botschaft. Es ist kein Smalltalk. Was er nun sagt, ist von größter Bedeutung. Diese Worte haben Gewicht. Was ist das für eine Botschaft, die der Engel im höchsten Punkt allen Menschen auszurufen hat? Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf Erden ansässig sind. Der Engel hat keine Kleinigkeit zu verkündigen. Er hat das ewige Evangelium. Eine Botschaft, die ewigen Ursprungs ist, denn sie stammt vom ewigen Gott höchstpersönlich. Es ist nicht so, dass ein Mensch sich zu einer bestimmten Zeit diese bestimmte Botschaft mal ausgedacht hätte. Nein, diese Botschaft stammt vom ewigen Gott. Diese Botschaft ist ewig. Sie ist überzeitlich. Sie ist von ewiger Gültigkeit durch alle Zeiten hindurch, von Generation zu Generation sollen die Menschen diese Botschaft hören. Es ist das Evangelium, wörtlich könnten wir übersetzen, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Dieser Engel verkündigt etwas, was ewigen Wert hat, weil diese frohe Botschaft dich zur ewigen Glückseligkeit führt, das heißt zum ewigen Leben. Aber was ist das für eine Botschaft? Vers 7, ich sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Du fragst vielleicht, wo ist denn hier bitte die frohe Botschaft? Das ist doch eindeutig eine Gerichtsbotschaft. Inwiefern ist das also eine gute Nachricht? Nun, zunächst einmal können wir sagen, es ist eine gute Nachricht, weil der Herr allen Menschen Raum gibt, umzukehren und Buße zu tun. Gott kommt nicht einfach zum Gericht, er kündigt sein Gericht an und gibt den Menschen die Möglichkeit, umzukehren, auf dass er sie verschont in seinem Gericht. Die Menschen sollen ihren Widerstand gegen Gott aufgeben, sich ihm unterwerfen, so wird er sie verschonen. Das ist die gute Nachricht an alle Menschen, dass Gott der Richter ist, aber er warnt uns und er spricht zu uns, dass er uns verschonen mag. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, was der Herr getan hat, um alle Menschen zu verschonen. Er hat seinen geliebten Sohn gesandt, der die gerechte Strafe auf sich nahm, stellvertretend, auf dass jeder, der an diesen Retter glaubt, wer darauf vertraut, dass Jesus für ja deine Sünden gestorben ist, wenn du darauf vertraust und ihn anrufst, dann wirst du gerettet werden. Die frohe Botschaft ist, dass Gott durch alle Zeit hindurch gerufen hat, dass es Rettung gibt und Erlösung. Mal, wie oft Wie oft ruft Gott in der Bibel zu den Gottlosen? Wie oft ruft er in der Heiligen Schrift von der ersten Seite bis zur letzten? Wie oft ruft er, sucht mich und ihr werdet leben. Ich will euch schonen. Er sagt in der Heiligen Schrift, ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen. Es heißt in Jesaja 55 zum Beispiel, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nah ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu den Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen. Zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Verstehst du, was das Evangelium ist? Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Gottes Gericht kommt, ja. Aber Gott ruft. Er ruft zu den Menschen. Die Ankündigung von Gottes Gericht ist eine gute Nachricht, weil er den Menschen noch Raum zur Buße gibt. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Gott sitzt sozusagen quasi schon auf dem Richterstuhl, doch in letzter Sekunde ruft er noch aus. Tut Buße und kehrt um zu mir. Welch eine Geduld und welch eine Gnade hat der Herr, dass er so lange, so geduldig ruft, kehrt um zu mir, auf dass ihr Leben habt. Aber diese Botschaft, die hier ausgerufen wird, ist nicht bloß deshalb eine frohe Botschaft, weil die Gottlosen noch umkehren können. Nein, dieses ewige Evangelium ist in erster Linie hier eine frohe Botschaft für die, die glauben, für die, die Gott fürchten, für die, die Gott ehren wollen und die ihm dienen wollen. Denn die frohe Botschaft ist, Gott kommt nun endlich. Er hat sich bereit gemacht. Er kommt zum Gericht. Er wird sich als der Richter, der Schöpfer aller Dinge erweisen. Noch hält er sich verborgen, aber er kommt. Denn was ist die Situation auf Erden? Was erleben die Christen denn? Nun, die Menschen um uns herum haben keine Gottesfurcht. Sie fürchten Gott nicht, sie ehren ihn nicht, sie beten ihn nicht an, sie verehren alles Mögliche, aber Gott loben und danken sie nicht. Hier ist das ewige Evangelium. Gott wird das ändern. Er wird kommen, um zu richten. Und zwar für jedermann sichtbar und hörbar. Gott ist zu fürchten und zu ehren. Seht ihr, dieser Ausruf des Engels hier gibt dir zwei Gründe, warum du Gott fürchten und ehren solltest. Der erste Grund ist, er wird dich richten. Du wirst erscheinen müssen vor ihm. Der zweite Grund ist, Gott hat alles gemacht, Himmel und Erde und Meer und Wasserquellen. Du bist sein Geschöpf. Willst du ihm nicht die Ehre geben? Die Menschen werden erleben, dass Gott, der Schöpfer aller Dinge, auch ihr Richter sein wird. Und dieses Wort ermutigt alle Christen. Es ermutigt sie nämlich auszuharren. Die, die ihr an Gott glaubt, die ihr gottesfürchtig seid, die in einer Welt lebt, die Gott nicht ehrt, denn er kommt. Und er wird diese Tatsache ans Licht bringen, für jedermann sichtbar, dass er Schöpfer und Richter ist. Also wartet, haltet durch. Ja, überall wird Gott nicht gefürchtet, aber die Stunde seines Gerichts kommt. Die Frage ist, was ist mit dir? Hast du Gottesfurcht? Ehrst du Gott? Betest du ihn an? Im Buch Prediger, geschrieben von dem König Salomo, der als der weiseste Mann gilt, der jemals gelebt hat, er fasst seine Beobachtungen in dieser Welt zusammen am Ende des Buches und sagt dann im Prediger Kapitel 12, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Ich habe so viel nachgedacht, ich habe so viel geforscht, ich war reich, ich hatte alles, ich habe alles gebaut, mir alles geholt, alles gegönnt. Das Endergebnis von all dem, ich verkündige es euch. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das, sagt er, soll jeder Mensch tun. Warum? Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Was auch immer du getan hast, selbst in deinen privatesten vier Wänden im Geheimen, wo niemand irgendetwas davon weiß, der Herr wird es ans Licht bringen. Der, der dich geschaffen hat, wird dich zur Rechenschaft ziehen. Willst du nicht auf deinen Schöpfer hören und willst du ihn nicht ehren? Wie reagierst du auf die Aufforderung von ganz oben aus dem Himmel? Betest du ihn an? Willst du ihm die Ehre geben? Es ist eine ernste Warnung für alle, die nicht glauben. Aber für die Gläubigen hier ist es eine frohe Botschaft. Gott kommt. Er wird nun endlich kommen. Er wird all das richten in dieser Welt. Ja, er wird es richten. Und für die Christen, die an Christus glauben, die Gott lieben, Für sie ist es eine Freudenbotschaft, denn Gott macht endlich Schluss mit dieser Gottlosigkeit. Siehst du, dass dieses erste Wort aus dem Himmel eine Ermutigung ist, für die Christen durchzuhalten? Haltet durch, die Stunde des Gerichtes kommt. Hart aus, ehrt und dient Gott weiter. Jetzt kommt die zweite Botschaft, ab Vers 8. Und ein anderer Engel, ein zweiter, folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Das ist die zweite Botschaft aus dem Himmel. Wir werden jetzt noch viel hören über die große Stadt Babylon, die auch die große Hure genannt wird in dem Buch Offenbarung. Wir werden uns damit beschäftigen in Kapitel 17 und Kapitel 18 und wir werden noch deutlicher sehen, was es mit dieser Stadt auf sich hat. Aber an dieser Stelle nur so viel. Wer die Bibel kennt, weiß, was es mit Babylon auf sich hat. Babylon war ein großes Weltreich mit der gleichnamigen Hauptstadt Babylon. Und die Babylonier eroberten, grob gesagt, 600 vor Christus die Stadt Jerusalem, zerstörten den Tempel Gottes und verschleppten die Juden ins Exil nach Babylon. Wie ging es den Juden dort in Babylon? Erstaunlicherweise recht gut. Gefährlicherweise recht gut. Denn den Juden wurde alles geboten. Komfortable Lebensumstände, gute, hohe berufliche Position, selbst im Hofstaat des Königs mit viel Ansehen, beste Ausbildung, Wohlstand und vieles mehr. Es ging ihnen sehr gut und das war sehr gefährlich. Das Problem war nämlich, dass sie sich ganz leicht der gottlosen Umgebung hätten anpassen können. Dass sie hätten Kompromisse eingehen können. Denn die Verlockungen waren sehr groß. Und das ist noch nicht alles. Wir wissen, dass Babylon, wenn diese Kompromisse nicht geschlossen wurden, wenn man sich nicht darauf eingelassen hat, dass Babylon anfing, dich zu verfolgen. Wenn die Verführung nicht funktioniert hat, dann fing man an, damit dich zu verfolgen. Wenn du das Buch Daniel kennst, dann weißt du, dass Daniel war in einer hohen Position, wohlhabend, geachtet, er hatte alles, doch er hielt an seinem Glauben fest. Man wollte ihn verbieten, zu beten. Also wurde er in die Löwengrube geworfen. Aber Daniel bewahrte seinen Glauben in Babylon. Und auch Daniels Freunde. Sie wurden viel versucht in Babylon. Da gab es diese Statue des Königs. Du sollst dich niederwerfen vor dem Staat. Du sollst dem König, diese Statue des Königs anbeten. Das ist doch nur diese kleine Verneigung. Was ist schon dabei? Das ist doch kein Problem. Sie beugen sich nicht. Sie werden in den Feuerofen geworfen. Sie bleiben treu inmitten von Babylon. Babylon hält das Volk Gottes gefangen, will sie zum Götzendienst verführen, zur Untreue, lullt sie ein mit Lust und Luxus und Wohlstand. Babylon hat viel zu bieten, damit du deine Heimat vergisst, damit du verweltlicht wirst, damit du babylonisiert wirst. Und wenn du Gott nicht untreu wirst, dann wird Babylon dich eben verfolgen. Und das ist Babylon. Aber jetzt wird Babylon hier wieder erwähnt. Nach Hunderten von Jahren. Die Sache ist nur die, Babylon war schon unlängst zerstört. Wir lesen das in der Heiligen Schrift, wie Babylon zerstört wurde. Und Gott sagt, nie wieder wird diese Stadt aufgebaut werden. Und tatsächlich bis zum heutigen Tag. Also warum wird in der Offenbarung hier plötzlich die Stadt Babylon, die es doch gar nicht mehr gibt, erwähnt? Wieso? Nun, der Apostel Petrus in seinem ersten Brief hilft uns, das zu verstehen. Der Apostel Petrus verfasste einen Brief an die Christen, die zerstreut waren in den verschiedenen Gebieten. Und er nennt sie in seinem Brief die Fremdlinge, die Verstreuten, die in der Fremde wohnen. Die nicht in ihrer Heimat sind, die im Exil sind, die in der Diaspora sind. Und Petrus sagt, und ich habe Anteil an dieser Fremdlingschaft. Auch ich bin jemand, der im Exil ist. Und der ganze Brief hindurch, in dem ganzen Brief geht es darum, dass die Christen in Fremdlingschaft wohnen. Fremdlinge sind in dem Land, wo sie sind. Gemeint ist, wir Christen sind auf der Welt nicht zu Hause. Wir sind im Exil, in Babylon, wie Daniel und seine Freunde. Und wir dürfen uns in diesem fremden Land nicht anpassen. Petrus spricht dann in seinem Brief von Verführung und er spricht von Verfolgung und er sagt, gebt nicht auf, gebt keine Kompromisse ein, haltet euch rein in dieser Fremdlingschaft, seid treu in dieser gottlosen Umgebung, passt euch nicht an und wundert euch nicht darüber, wenn die Leute schlecht über euch reden und wundert euch nicht darüber, wenn sie euch verfolgen. Und am Ende dann, in Kapitel 5, macht er etwas sehr, sehr Interessantes. Er sendet Grüße aus Babylon. Er sagt, Grüße an euch aus Babylon, Kapitel 5. Und Babylon gab es gar nicht mehr. Petrus ist Mitteilhaber der Fremdlingschaft. Er sendet Grüße aus Babylon. Verstehst du? Die Christen sind in einem gottlosen, fremden Land. Sie sind nicht in ihrer Himmelsheimat. Sie sind gerade in Babylon. Und zur Zeit der Abfassung der Offenbarung, was war das fremde Land? Das römische Weltreich. Wahrscheinlich war Petrus gerade in Rom, als er sagte, Grüße aus Babylon. Es ist nicht verwunderlich, dass Rom, das ganze römische Reich, oft als Babylon bezeichnet wurde, auch außerhalb der Heiligen Schrift von Juden und Christen. Die Ähnlichkeit zwischen Babylon und Rom ist nämlich deutlich erkennbar. Denn wie die Babyloner haben auch die Römer den Tempel Gottes in Jerusalem zerstört, die Juden vertrieben, die Christen verfolgt. Und Rom tat alles, was Babylon tat. Sie verführten alle mit ihren wunderbaren Angeboten. Rom bat den Leuten Wohlstand und Frieden und Luxus und Lust, alles, was das Herz begehrt. Gleichzeitig verfolgten sie dann die Christen, die sich nicht vor dem Bild des Kaisers niederwerfen wollten. Es ist die gleiche Situation. Die Christen sind keine Bürger dieser Welt. Sie sind nicht Bürger Babylons. Sie müssen als Fremdlinge leben. Babylon wird bezeichnet dann später in Offenbarung 17 als die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Sie berauscht die ganze Welt mit ihrem Wein der Verführung. Wir werden ein anderes Mal mehr über Babylon hören, aber heute lesen wir hier in Vers 8. Und ein anderer zweiter Engel folgte und sprach, Gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Hast du die Botschaft verstanden? Babylon, all das, was die ganze Welt in Untreue bringt, die Welt verführt, Babylon, das den Christen die Welt, das Leben schwer macht, das, was sie im Exil hält und sie Tag für Tag verführen und verfolgen will, dieses Babylon wird untergehen. Die Stadt mit all ihren Verlockungen und Angeboten wird untergehen. Babylon hat alle getränkt mit ihrem Rauschgetrank. Sie lullt alle Leute ein. Babylon tränkt sie mit dem Wein der Leidenschaft, betäubt sie, berauscht sie, dass sie nicht denken an das kommende Gericht. Dass sie sind wie Träumende. Dass sie nicht daran denken, Gott zu fürchten, ihn zu ehren und anzubeten. Doch Babylon, die große Verführerin, wird untergehen. So heißt es in Offenbarung Kapitel 18, dass Babylon alles bietet. Wohlstand, Reichtum, Luxus, beste Mode, bestes Essen. So viele wunderbare Güter werden dort beschrieben, wie Babylon attraktiv und anziehend ist. Sogar die beste Unterhaltung von Musik und Kunst in Fülle, alles für die Sinne. Und all das, was die Menschen ruhig stellen soll, sie betören soll, all das wird untergehen. Satan sendet sozusagen eine Prostituierte, die anziehend ist, verlockend und verführerisch, die dich babylonisieren soll. Sie bietet dir Spaß, alles, was dein Herz begehrt. Sie zieht dich in ihren Bann, sie verzaubert dich. Sie kommt mit ihren Reizen, mit Glanz und Glamour. Sie betört dich mit ihren Angeboten. Das Leben der Christen im Römischen Reich war wie in Babylon, im Land der Fremde, wo es ein täglicher, harter Kampf war, Gott treu zu bleiben und nicht verführt zu werden, nicht weichgekocht zu werden. Und hier ist nun die Ermutigung, die Ermutigung für die Christen, treu zu bleiben. Eure Freiheit, liebe Christen, steht bevor. Babylon wird gestürzt. So wie die Juden ausziehen konnten aus Babylon, weil Babylon vernichtet wurde, und sie eingehen konnten zurück in ihre Heimat, so wird Babylon, diese Welt, die euch im Exil hält, die euch verführen und verfolgen will, diese Welt wird untergehen. Der Fall Babylons ist absolut gewiss. Kein Zweifel, keine Frage. Zweimal wird es hier ausgerufen, müssen bekräftigen. Gefallen, gefallen ist die große Stadt Babylon. Egal wie groß, egal wie herrlich, egal wie erhöht sie war, ihr Ende ist gekommen. Verstehst du, warum das eine Ermahnung, eine Ermutigung für dich ist, treu zu bleiben? Du befindest dich in Babylon, im Exil, nicht in deiner Heimat. Aber weißt du was, all das wird untergehen und du wirst in die Freiheit gehen dürfen. Darum heißt es in Offenbarung Kapitel 18 dann, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr aus Babylon, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Geht aus Babylon hinaus, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Die Gläubigen sollen nicht teilhaben an den Sünden Babylons. Das ist genau das Gleiche, was Johannes uns sagt in seinem ersten Brief, wo es heißt in 1. Johannes 2, liebt nicht die Welt, noch das, was in der Welt ist. Denn wenn jemand die Welt liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht. Und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das, was dir hier gesagt wird, dieser Untergang Babylons, soll dich ermutigen, treu zu bleiben, dich reinzuhalten, Gottes Gebote zu halten, den Glauben an Christus zu bewahren. Babylon wird verwüstet werden. Halte aus, bleibe treu. Und nun die dritte Botschaft, die dritte Ermutigung und Ermahnung zur Treue. Ab Vers 9. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn und an seine Hand. Wir haben gesehen, dass es wer sich dieser gottlosen Gesellschaft anpasst, wer Teil dieser gottlosen Welt ist, so wird er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor den Lamm. Und der Rauch ihrer Qualen steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Ihr Lieben, hier ist noch mal eine weitere Ermutigung, treu zu sein. Denn du siehst hier, in aller Deutlichkeit, ich weiß nicht, wie man es noch deutlicher sagen könnte, als das, was hier geschrieben steht. Du siehst hier das Ende all jener, die ungläubig sind. Das heißt, alle, die zu Babylon gehörten, die Babylon genossen haben, die Gott verachtet haben, die ihn nicht anbeten wollten. Jeder Mensch, der Gott nicht gefürchtet hat, der Gott nicht geehrt hat, der eins ist mit Babylon und dieser gottlosen Welt. Was werden sie erleben? Was steht denn hier? Es ist nichts, wo wir jetzt hier irgendetwas hineininterpretieren. Das ist das, was hier steht. Sie erwartet das, was wir nennen, die ewige Hölle. Es heißt hier, sie müssen Gottes Zorn trinken. Sie haben getrunken von dem Rauschgetränk aus dem Kelch der Hure Babylons. Darum müssen sie nun trinken von dem Kelch des Zornes Gottes, Vers 10. So wird er, der gottlos ist, trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Unvermischt werden sie den Wein des Grimmes Gottes trinken müssen. Das heißt, der Wein ist ohne Verdünnung, ohne Beifügung von Wasser. Das heißt, der Zorn Gottes wird ohne Gnade kommen, ohne Nachsicht. Keine Milderung, keine Zurückhaltung, keine Abschwächung, nein, mit ganzer Härte, mit voller Härte des Gesetzes. Gott wird seinen Grimm, sein Zorn über sie ergehen lassen. Eine Beschreibung, die wir auch schon an vielen Stellen lesen, im Alten Testament, zum Beispiel im Psalm 75. Gott ist Richter. Diesen erniedrigt er, diesen erhöht er. Denn ein Becher ist in seiner Hand, in der Hand des Herrn, schäumender Wein, voll Würze, und er schenkt daraus ein, ja seine Hefe müssen trinken, alle Gottlosen der Erde. Was bedeutet es, zu trinken von dem Wein des Grimmes Gottes aus dem Kelch des Zornes Gottes? Was heißt das? Es wird hier beschrieben ab Vers 10. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden. Vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qualen steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Es bedeutet tatsächlich, so steht es hier, unaufhörliche Qualen vor dem Angesicht des Lammes, das heißt vor dem Angesicht Jesu und seinen heiligen Engeln. Niemals endende Schmerzen. Die Ewigkeit der Strafe wird hier zweimal betont. Achtet darauf. Vers 11. Und der Rauch ihrer Qualen steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einmal betont. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das zweite Mal. Manche fragen, wieso straft Gott denn Menschen ewig dafür, dass sie hier auf Erden ein paar Jahrzehnte gottlos gelebt haben? Das ist doch nicht gerecht, oder? Lass mich ein paar Dinge dazu sagen. Erstens, sag mir mal, seit wann entscheidet eigentlich der Schuldige, der Verurteilte, wie lange seine Strafe zu vollziehen sei? Seit wann ist das so? Also es ist immer noch so, dass Gott Richter ist. Für die Verurteilten gibt es kein Mitspracherecht, wie lange diese Strafe zu vollziehen sei. Gott ist der gerechte Richter. Und das Gerechtigkeitsempfinden, das du übrigens hast, das hat Gott dir gegeben. Wie viel mehr wird Gott wissen, was gerecht ist, was die gerechte Strafe ist? Er allein weiß, was angemessen ist. Denn er allein kennt uns durch und durch. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite, was ich dir sagen möchte, ist die Länge eines Verbrechens, weil du sagst, das sind doch nur einige Jahrzehnte. Die sind nicht entscheidend für die Bestimmung des Strafmaßes, sondern die Schwere des Vergehens, oder? Ein Beispiel. Um jemanden zu erschießen, dafür brauchst du eine Sekunde. Dennoch gehst du lebenslänglich ins Gefängnis, oder? Der Strafmaß entscheidet sich nicht unbedingt an der Länge deines Vergehens, sondern an der Schwere. Es geht nicht bloß darum, wie lange du gottlos gelebt hast. Die Sünde ist so groß, weil du deinen großen Schöpfer verachtet hast. Die Strafe ist ewig, weil du niemand Geringeres verachtet hast als den ewigen Gott höchstpersönlich. Es ist nämlich nicht nur entscheidend, was du tust, die Frage ist auch, an wen du es tust. Wenn du jetzt zu mir kommst und mir eine saftige Backpfeife verpasst, weil du sagst, wie kannst du nur so etwas predigen, dann wirst du wahrscheinlich eine Geldstrafe bekommen. Versuch das mal bei dem Präsident der Vereinigten Staaten. Du wirst diese Aktion wahrscheinlich nicht überleben. Weil die Frage ist nicht nur, was du tust, die Frage ist, gegen wen du es tust. Und noch einmal. Du sündigst hier gegen niemand anderes als den lebendigen Gott höchstpersönlich, der dich geschaffen, der dich geformt hat in dem Mutterleib, dem du alles verdankst, jede einzelne Sekunde deines Lebens. Diesen Gott hast du dein Leben lang verachtet. Was um alles in der Welt glaubst du, erwartet dich denn? Darüber hinaus, wer sagt eigentlich, dass die Menschen in der Hölle umkehren werden, dass sie sich bessern werden? Weißt du eigentlich, dass die Heilige Schrift lehrt, dass die Menschen in der Hölle immer weiter lästern werden? Dass sie nicht einsichtig sein werden, sondern gottlos bleiben und mit ihren Zähnen knirschen und Gott hassen? Das heißt, die Strafe ist auch ewig, weil es niemals eine Besserung geben wird. Die Hölle ist keine Besserungsanstalt. Es ist der Ort, wo die Menschen bewusst hingehen wollten, denn du willst ja hier auf Erden nichts zu tun haben mit dem lebendigen Gott. Nun, dann wirst du auch nicht in den Himmel kommen, wo der lebendige Gott in Ewigkeit mit den Seinen wohnt und mit ihnen Gemeinschaft hat. Und achte darauf, hier heißt es in Vers 10, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das geschieht hier vor den heiligen Engeln, das heißt vor den reinen, tadellosen, gerechten, allezeit guten Engeln. Und siehst du hier, dass sie ein Problem damit haben, was hier passiert? Anscheinend nicht. Sie protestieren nicht. Sie greifen nicht ein. Anscheinend verstehen sie, dass das, was hier passiert, gerecht ist. Und dann, wenn das nicht genug wäre, heißt es hier noch vor dem Lamm. Das heißt vor dem tadellosen, gerechten, heiligen Herrn Jesus Christus, der die Liebe in Person ist. Selbst vor ihm geschieht es und es ist gerecht vor seinen Augen. Und hierin hast du nun den entscheidenden Grund, warum die Hölle ewig ist. Es geschieht vor dem Lamm. Und jetzt bitte ich dich, hör mir genau zu. Wenn du bei keiner Stelle hier zugehört hast, bitte ich dich, jetzt zuzuhören. Diese Strafe wird vollzogen im Angesicht des Lammes. Weißt du, was das heißt? Das Lamm Gottes, Jesus Christus, ist gekommen, damit du nicht in die Hölle gehen musst. Er hat ja sein Leben gegeben. Er hat ja alles getan. Er hat alles getan. Die gesamte Strafe auf sich genommen, so dass du nur kommen müsstest zu Christus und sagen müsstest, rette mich. Reinige mich durch dein Blut, du bist das große Opfer Gottes. Ich will dich annehmen, damit ich nicht in die ewige Verdammnis gehe. Und du sagst, nein, ich will dieses Lamm nicht. Ich will nicht gerettet werden. Ich will keine Vergebung. Ich will keine Versöhnung mit Gott. Ich wähle und möchte diesen Weg der ewigen Verdammnis. Diese Verdammnis wird dich treffen im Angesicht dieses Lammes, das da stand mit offenen Armen und gesagt hat, komm. Und du wirst leben. Verstehst du, warum diese Strafe ewig sein wird? Du hast das ewige Lamm Gottes, das dir ewiges Leben schenken wollte, verachtet. Darum heißt es im Hebräerbrief, wie werden wir entfliehen, wie werden wir entkommen, wenn wir eine solch große Rettung missachten? Paulus schreibt in 2. Thessalonicher Kapitel 1, wenn der Herr Jesus wiederkommt zum Gericht, dann wird er kommen vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Und was wird er tun? Er wird kommen in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium von dem Herrn Jesus Christus, die dem nicht gehorchten, dieser frohen Botschaft, dass Gott retten will. Die dem nicht gehorchten. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. So ein großes Opfer, was Jesus Christus dort geleistet hat, damit du in alle Ewigkeit gerettet sein kannst. Und du stehst da und du verachtest es. Gott wird strafen. Er wird es tun. So heißt es. So sagt er es. So versichert er es allen. Dieses Wissen soll dich ermahnen. Und wiederum, es ist eine Ermutigung, dem Lamm treu zu sein. Denn schau auf das Ende all jener, die dem Tier und nicht dem Lamm gefolgt sind. Schau auf ihr Ende. Diese drei Botschaften der Engel, die wir jetzt gehört haben, sind in Wirklichkeit eine. Sie richten alle die gleiche Botschaft aus, seid Gott treu. Verstehst du, warum darum jetzt hier in Vers 12 geschrieben steht, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Mit anderen Worten, haltet durch. Ihr, die ihr nicht teilhabt an Babylon, die ihr heilig lebt, die ihr euch bewahrt, die ihr Gottes Gebote halten wollt und den Glauben an Jesus bewahrt, die ihr verfolgt werdet von dem Tier und von dem Bild, von dem wir gehört haben, hart aus. Haltet durch. Denn all das, was hier geschrieben steht, wird eintreffen. Gott wird alle Untreue richten und strafen. Gott wird es tun. Das ist die Botschaft. Jeder, der untreu ist, jeder, der zur Untreue verführte, wie Babylon, wird untergehen und Gottes Zorn wird kommen über die Untreue. Er wird sie strafen. Darum haltet durch. Indem du weiter heilig lebst, indem du weiter Gottes Gebote hältst, indem du weiter im Glauben an Jesus bleibst. Die dreifache Ermahnung zur Treue, die an uns nun gerichtet wurde von den drei Engeln aus dem Himmel, die wird am Ende nun noch bestärkt durch eine vierte und letzte Botschaft. Ein Versprechen, eine Verheißung an alle, die treu sein wollen. Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wir haben gehört, Gott wird die Untreue richten. Hier heißt es, glückselig ist jeder von euch, der treu bleibt bis in den Tod, der im Herrn stirbt. Das scheint irgendwie so ein Widerspruch zu sein, glückselig die Toten. Wie können Tote glückselig sein? Was bedeutet denn Glückseligkeit? Wir haben uns einmal mit dem Wort beschäftigt, dass die Griechen dieses Wort benutzt haben, um den Zustand der Vollkommenheit und der Zufriedenheit zu beschreiben, in denen die Götter sich befinden. Nach ihrer Vorstellung. Das heißt, in ihrer Vorstellung, das Glück der Götter, die ohne Sorgen, ohne Mühen, ohne Schwächen, ohne Anstrengung, ohne Gebrechen, ohne Versagen, ohne Armut, ohne Ängste, ohne Tod leben. Es beschreibt den seligen Zustand jenseits unserer Welt, abgesondert, abseits von allen menschlichen Problemen, der vollkommene Zustand des Glücks, wo kein Mangel da ist und wo nichts und niemand diesen Zustand trüben kann. Wenn wir das abkürzen wollen, glückselig bedeutet, dir gehört das vollkommene Glück des Himmelreiches. Alle Segnungen des Himmels sind dein. Du bist endlich zu Hause, befreit von Babylon. Endlich auf dem Zionsberg in der Glückseligkeit. Und diese Glückseligkeit werden allein solche erlangen, die im Herrn sterben. Allein die im Herrn sterben. Was bedeutet das? Es bedeutet im Glauben an den Herrn Jesus Christus, in Treue dem Herrn Jesus Christus gegenüber zu sterben. Jesus hatte einmal eine Unterhaltung mit solchen, die nicht an ihn glauben. In Johannes Kapitel 8. Und Jesus schaut diese Menschen an, die nicht an ihn glauben. Und er sagt zu ihnen, ihr werdet in euren Sünden sterben. Und wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Er geht ins Himmelreich, ihr könnt dort nicht hinkommen. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Und dann sagt er, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Daher sage ich euch, und er wiederholt es noch einmal, ihr werdet in euren Sünden sterben, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin. So werdet ihr in euren Sünden sterben. Dreimal wiederholt er es. Dreimal sagt er ihnen, wenn ihr nicht an mich glaubt, an den Retter, dann werdet ihr in euren Sünden sterben, denn dann ist nicht bezahlt für eure Sünde. Ihr werdet erscheinen mit eurer Sündenschuld vor Gott im Gericht und er wird euch verdammen. Ihr könnt nicht in das Himmelsreich kommen, wenn ihr in euren Sünden sterbt. Diese aber hier, von denen wir hören, sterben im Herrn. Sie sterben nicht in ihren Sünden, sie sterben im Herrn. Das heißt im Glauben. Sie haben ausgeharrt, sie waren treu. Und was werden sie erleben? Was heißt es hier? Von denen, die in ihrer Sünde sterben, heißt es, sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. In alle Ewigkeit keine Ruhe, nur Qualen. Von denen aber, die im Glauben an den Herrn Jesus Christus gestorben sind, heißt es, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben, ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Sie werden eingehen in die ewige Glückseligkeit, in die ewige Ruhe. Sie können ruhen von ihren Werken. Sie haben vieles durchmachen müssen in Babylon. Dennoch mühten sie sich hier ab für den Herrn. Sie dienten ihm. Mühe bedeutet harte, schweißtreibende Arbeit, nach der man so erschöpft ist, dass man sich nach Ruhe sehnt. Und in diese Ruhe gehen sie nun ein. Sie haben ihr Leben lang ihr Leben investiert in die Arbeit des Herrn. Das heißt, sie haben treu für ihn gelebt. Sie haben ihm treu gedient. Sie haben seine Gebote gehalten, sich reinbewahrt in Babylon. Jetzt können sie endlich zur Ruhe kommen bei dem Lamm, das für sie gestorben ist. Ihre Werke folgen ihnen nach. Ihre Bemühungen haben ewige Bedeutung, Relevanz für die Ewigkeit. Er wird ihnen einen gerechten Lohn geben für all ihre Mühen, wie es heißt in Hebräer Kapitel 6, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er eure Werke vergessen würde. Oder wie wir letzten Sonntag gelesen haben in 1. Korinther 15, wo es um die Auferstehung der Toten geht. Da heißt es, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Warum? Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Alles, was ihr tut für den Herrn, wo ihr euch abmüht, wo ihr euch einsetzt, ist nicht vergeblich. Ihr werdet Lohn empfangen in alle Ewigkeit. Und schaut einmal, wie Johannes das hier, wie fest er das macht. Es heißt hier nämlich in Vers 13, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe das auf, dass es schwarz auf weiß dasteht. Es ist zuverlässig, es ist glaubwürdig. Und wenn das nicht schon genug wäre, heißt es dann, ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke werden ihnen folgen. Der Geist sagt es noch einmal, ja. Er bezeugt es. Diese Worte sind zuverlässig und glaubwürdig. Du hast ein Versprechen, schwarz auf weiß. Wenn du treu bleibst und dienst bis zum Tod, wirst du eingehen in die ewige Glückseligkeit, in die Ruhe des Himmelreiches, wo du ewigen Lohn empfängst für jedes einzelne Werk, das du gewirkt hast für den Herrn. Mag es auch jetzt große Mühe kosten, in Babylon treu zu sein. Mögen auch alle um dich herum keine Gottesfurcht haben und ihn nicht anbeten wollen. Mögen auch alle um dich herum ein gottloses Leben führen. Mag es so sein, dass alles um dich herum dich verführen will. Mag es sogar sein, dass du sogar verfolgt wirst. Bleib treu, es lohnt sich. Vielleicht ist es so, dass du jetzt gerade gegen starke Versuchungen kämpfst. Dass jetzt gerade ein besonderer Druck auf dir lastet, Gott untreu zu werden. Das Wort sagt dir heute Abend, harre aus. Warum? Die Stunde des Gerichts kommt. Babylon wird in Schutt und Asche gelegt werden und die Gottlosen werden ewige Qualen erleiden. Du aber, sei treu, harre aus bis ans Ende. Und du wirst eingehen in die ewige Glückseligkeit, in die ewige Ruhe des Herrn beim Lamm. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Möge es so sein, dass du treu bleibst, dich heiligst und rein bewahrst, Gottes Gebote hältst und den Glauben an Jesus bewahrst. So wirst auch du stehen mit den Treuen auf dem Berg Zion, bei dem Lamm, in ewiger Herrlichkeit. Möge der Herr Gnade haben mit dir und dir helfen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Wir preisen dich, unser Gott und Vater im Himmel, dafür, dass du in so deutlicher Weise zu uns sprichst, dass du uns vier Botschaften gegeben hast, die an Klarheit nicht zu übertreffen sind. Du hast uns vor Augen gestellt, Fluch und Segen, Leben und Tod. Und so bitten wir dich, dass dieses Wort in unser Herz dringt, dass wir es bewegen und dass wir danach tun. Dass wir weise werden, Herr. Wir bitten dich, dass du die Deinen bewahrst in Babylon und dass du uns treu machst, dass du uns Ausharren schenkst, dass du schenkst, dass wir weiter die Gebote Gottes halten, heilig leben und den Glauben bewahren und im Herrn sterben werden, auf dass wir eingehen in die ewige Ruhe. Wir preisen dich für diesen Trost, für diese Zuversicht, für diese Verheißung, für dieses Versprechen. Wir bitten dich auch für all jene, die noch zweifeln und kämpfen mit sich. Herr, dass du Gnade hast, dass du zu ihnen rufst, dass du sie zu dir rufst, dass du in Liebe zu ihnen sprichst und dass du ihr Herz erfüllst mit Gottesfurcht, dass sie jetzt noch kommen zu dem Lamm Gottes, das am Kreuz gesprochen hat, es ist alles vollbracht, das alles getan hat für uns, auf das wir Leben haben. Und so, Vater im Himmel, lass es dir gefallen, Menschen zu deinem Sohn zu ziehen, auf dass sie leben, ewig leben. Und so beten wir dich an und danken dir von Herzen für dein Wort. Schenk uns Gnade, schenk uns deine Hilfe, auch danach zu tun. Wir preisen deinen Namen. Amen.